Meine sehr verehrten Damen und Herren, in der Unterhaltungskunst gibt es zwei historisch gewachsene Säulen der Artikulationskunst. Pardon, Sie als gestandene Persönlichkeiten der Unterhaltungskunst unseres Landes, ja der Kulturpolitik im weitesten und besonderen Sinne, und auch ihr als Kollegen, Freunde und Fans wissen, beziehungsweise wisst natürlich, das war der Anfang meiner, ich darf sagen, viel beachteten Rede auf der Amiga-LP Kontraste. Übrigens im Duo mit Uschi Bröning, in dem Stück Duellarando von Eberhard Weise. Eigentlich habe ich diesem so öffentlich gewordenen und, wie ich meine, auch weiter gültigen Gedanken gar nichts hinzuzufügen. Außerdem wissen wir, verzeihen Sie bitte, seit Heinz Erhardt, dass es leichter ist, den Mund zu halten als eine Rede. Ich wage nicht zu behaupten oder umgekehrt. Jedenfalls, ich bin kein Redner. Und auch wenn mich mein Engagement für unsere gemeinsame Sache gelegentlich diese oder jene Bemerkung sagen oder schreiben lässt. Außerdem wissen wir ja alle, es wird viel geredet heutzutage. Aber mit der Menge der Worte erhöht sich nicht unbedingt die Bedeutung oder der Wahrheitsgehalt einer Rede. Wobei ich, verzeihen Sie mir bitte, auch das Referat unserer Präsidentin Gisela Steinecke für so großartig und inhaltlich wichtig halte, dass es eigentlich nur aus Kürze durch Kurzweiligkeit bestand. Und auch die Antrittsrede Hartmut Königs sehr erfreuliche und sehr konkrete Zukunftselemente enthielt. Insofern war der vorangegangene Passus etwas unpassend. Und ich muss ihn eigentlich zurücknehmen. Lassen Sie mich, beziehungsweise lasst ihr mich deswegen am Ende dieser Bemerkung aus, wie gesagt, ganz persönlicher Sicht und Erfahrung nur noch folgende Bemerkung hinzufügen. Ich bin Musiker. Das heißt, ich habe nicht vorgestern angefangen, Gitarre zu lernen und ein Liedchen zu singen, sondern ich spiele seit einigen Jahren Saxophon. Dankeschön. Das heißt, daneben habe ich während meines Studiums nicht nur mir und mich, sondern sogar mein und dein zu unterscheiden gelernt. Und glauben Sie mir, ich weiß, welch phänomenaler Tatbestand das heute in unserer Unterhaltungskunst ist. Komma, mittelschwerer Gedankenstrich, in der trickreiche Griff in die Taschen westlicher Kommerzvorlagen sehr DDR-karrierefördernd sein kann. Ich komme ja aus einer Zeit, in der der Musiker also Allround-Künstler sein musste. Ich habe also auch noch Tangos und Märsche spielen gelernt. Und dazu noch gesagt, in den 50er, 60er Jahren, sozusagen früher, gab es rechtschaffende, talentierte Musiker, die eigentlich Jazz spielen wollten oder auch Jazz. In der Beziehung sind wir ganz offen. Als Jazz keiner aussprechen konnte, da sagten wir alle Jazz. Nachdem es nur allgemein ist und jeder sagt Jazz, sagen wir wieder Jazz und so weiter. Das ist auch eine Frage wortspielerischer Dialektik. Jedenfalls hatten diese Kollegen, obgleich rechtschaffend und taliert, keine Chance, Jazz zu spielen. Aus politischen und auch aus ökonomischen Gründen. Man kennt das Gerücht von dem United States General Montgomery, der gesagt haben soll, wenn wir das nicht mit einem Panzer schaffen bis Moskau, dann aber mit der Jazz-Trompete. Und das hat unsere Politdenker gegenüber der Jazz-Musik sehr stutzig gemacht. Und ich weiß, wovon ich spreche, und uns Musikern viele Probleme gebracht. Heute im Jahre 1989 gibt es 194 Kollegen, in Worten 194, die auf den stolzen Titel hören, Berufsjazzmusiker, Mitglied der Sektion Jazz in der Generaldirektion beim Komitee für Unterhaltungskunst der Deutschen Demokratischen Republik, in Klammern mit Spezialausweis mit Lichtbild. Von den ranghöheren Titeln wie Aktiv- oder Leitungsmitglied gar nicht zu reden. Das ist eine sehr stolze Zahlenbilanz. Etwas längere Gedankenstrich. Die soziale Sicherheit der DDR-Künstler hat in einigen Kollegen allerdings weniger die Schöpferkraft als vielmehr eine Art Rentnergefühl verstärkt. Natürlich ist es wichtig, kreative und schwer verkäufliche künstlerische Potenzen zu unterstützen. Aber einige Musiker haben sich so an Förderungen gewöhnt, der staatlichen Quellen, dass sie sogar unserer Regierung drohen. So ein jüngerer Jazzkünstler der sowieso kommerziell erfolgreichen Art, wörtlich: Wenn ich keine Probengelder mehr kriege, löse ich die Band auf, wa? Welch eine schreckliche Drohung. Ich darf einfügen, die Pudis sind da wesentlich konsequenter. Sie haben uns signalisiert, es wäre keine Ente. Sie machen, also rocken, weiter bis zur Rockerrente. Und wir können ganz sicher sein, dass Sie sich diese, Ihre Rockerrente, auch staatlich ungestützt, günstig und rechtzeitig einrichten. Wobei ich nicht verhehlen will, dass ich ein Bewunderer Ihrer ja nicht gerade kurzen Karriere bin. Aber ansonsten bin ich weder Freund noch Meister beim bedeutungsschweren Auflisten von statistischen Tonnenzahlen erfolgen. Aber ein Tatbestand ist unbestreitbar. Unsere Regierung nimmt auch die Jazzmusik nicht nur wahr, sondern auch ernst. Das Problem der staatlichen Förderung sind mehr wie auf allen DDR-Lebensgebieten eigentlich einige der mit dem Vollzug beauftragten zahlreichen und planstellengestützten Damen und Herren des Bürofilzes, die den politischen Freund nicht vom kommerziellen Feind und auch umgekehrt unterscheiden wollen oder können. Dazu gehören auch hartgesottene Kolleginnen und Kollegen des volkseigenen Betriebes Konzert- und Gastspieldirektion in einigen ihrer Bezirksresidenzen, nicht nur hinter den sieben Bergen unserer DDR. Dankeschön. Einerseits nehmen sie kaum Notiz von der Jazzmusik, außer von der kommerziell sowieso günstig ausschlachtbaren Art. Andererseits entwickeln sie unverschämte und eigentlich an, entschuldigen Sie bitte, Feudalismus erinnernde Ausbeutungsmethoden gegenüber Konzerten, die sie gar nicht veranstalten oder organisieren und die durch solche Eingriffe so teuer werden, dass die meistens ehrenamtlichen Veranstalter, zum Beispiel der Kulturbund oder Studentenclubs, mitsamt den Konzerten zu Boden gehen. Das heißt, sie finden gar nicht statt. Das ist ein sehr weites und immer noch sehr unkultiviertes Feld unserer kulturpolitischen Landschaft. Demgegenüber, wie gesagt, sehe ich die Achtung und Anerkennung unseres Staates, der ausgerechnet mir, der ich weder an besonders teuren Autos, großen Wassergrundstücken nebst Supervilla noch an zentnerschweren Erfolgspartituren oder massenwirksamen Auftritten auf teuer geschmückten, fernsehlastigen Superpodien auszumachen bin, durch unseren Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker persönlich den Nationalpreis verleiht. Ich erlaube mir, in diesem ehrenvollen und für mich wirklich sehr aufregenden Ereignis auch eine symbolische Ehrung des eigentlich sehr kleinen, aber sozusagen harten Kerns der ja sehr groß gewordenen DDR-Jazz-Szene zu sehen. Und zwar des Kerns, der durch eigenständige Kreativität weltweit Anerkennung gefunden hat. Und ich weiß von meinen ausländischen Kollegen und Freunden, dass diese Auszeichnung eines Jazzmusikers international ohne Beispiel ist. In diesem Sinne und an dieser Stelle noch einmal mein allerherzlichstes Danke für die großartige Auszeichnung. Natürlich sage ich dieses Danke auch aus der Sicht meiner langen persönlichen Erfahrungen. Es war nicht immer leicht, zu Konzerten ins Ausland zu reisen. Und wenn ich daran denke, dass ich nach vielen und weiten Reisen in viele Kontinente im vorigen Jahr im Oktober als einziger DDR-Bürger in einer internationalen Starband der George Grunz Concert Jazz Band innerhalb von 3 Wochen und auch, darf ich sagen, erfolgreich musizierend einmal um unsere Erde gereist bin, was unsere Medien natürlich wie meistens diskret verschwiegen, dann muss ich auch daran denken, dass mein erstes Konzert im sogenannten kapitalistischen Ausland nach 10 Jahren Wartens auf das Dienstvisum stattfand. Ich genieße es, dass es heute schneller geht, aber ich muss in dem Zusammenhang das mal sagen dürfen. Außerdem mag man daran sehen, was sich hinter dem so flotten plattdeutschen Spruch All that Jazz für uns DDR-Bürger was sich hinter dem Spruch für uns DDR-Bürger verbirgt. Zu deutsch übrigens, zu gut deutsch, wie ich meine, ganz persönlich meine, wo Rook ist, ist auch für, sehr defoss und shit obt is, mit Verlaub. Andererseits verstehen Sie sicher auch, dass ich mit dem verschwommenen Begriff DDR-Jazz oder GDR-Jazz nicht so glücklich bin, besonders wenn er sich in anachronistische Dixieland- oder Westmodus-Turnschuhflotte-Disco-Gewänder verbirgt. Bei allem Respekt vor dem Unterhaltungskunstbedürfnis der sogenannten Massen. Es gibt ja auch so viele, wie gesagt, ich habe auch mehr schon Tangos spielen gelernt. Es gibt ja auch so viele Motivationen, diese Musik zu machen, bis in die Bereiche der ja so menschlichen Eitelkeit und Geschäftstüchtigkeit. Und es gibt ebenso viele Jazz-Deuter und Analytiker inzwischen, die alles besser wissen und der unvergessenen Billie Holidays Mahnung Don't explain, erkläre nichts, andauernd erklären. Ihnen gegenüber, ich meine den Deutern, aber auch für Sie und euch, liebe Kollegen, habe ich eine hausgebackene Eigenbauerklärung, mit der ich meine Erklärungen zu Ende erklären möchte. Musik ist für mich lebensnotwendig und eine Möglichkeit unmittelbarer Äußerung künstlerischer Reflexionen und Kompensationen der Umwelt mit ihren komplexen Geräuschen, Klängen und Farben, genauso wie der Begegnungen und Auseinandersetzungen mit Menschen. Dabei versteht sich von selbst, dass ich nicht nur liebgewordene Hörgewohnheiten befriedigen will, denn ich lebe nun mal hier und heute und ich versuche, meine Gedanken in der Sprache unserer Zeit zu sagen. Um einen Gedanken von Jean Cocteau zu bemühen, nichts ist intensiv genug, es sei denn vielleicht, es ist Jazz. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, Freunde und Fans, ich danke Ihnen und euch sehr herzlich fürs Zuhören, für Ihr Verständnis, aber auch fürs Überhören.